ich genieße es immer noch total, einfach ein gedrucktes Buch auch in der Hand zu haben abends und nicht auf den Bildschirm zu starren, sondern mich gemütlich in irgendeinen Sessel zu kuscheln und zu lesen und so ein bisschen zu sagen, jetzt bin ich so in meiner eigenen Welt.
Von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Es weihnachtet da draußen und natürlich lassen wir euch nicht im Schneegestöber stehen und geben euch Geschenktipps für die besten Abenteuerbücher auf dem Markt. Meilen und Zeilen heute mit der Verlagsleiterin von Delius Glasing, mit Nadja Kneißler. Nadja hat 1000 lieferbare Titel unter ihren Fittichen. Nadja, was ist dein Lieblingsbuch von Delius Glasing?
Das ist jetzt zum Einstieg schon mal die schwerste Frage überhaupt, weil eigentlich sind alle Bücher, die wir machen, total toll. Aber ich habe natürlich ein paar Lieblingsbücher. Mhm. Eins davon ist Sea Explorer von Boris Herrmann.
Oh ja.
Weil es eben diese Wahnsinnsgeschichte erzählt von jemandem, der vollkommen irrsinnig auf so einem Boot, das eigentlich nur laut ist und schrecklich und wahnsinnig schnell alleine um die Welt segelt und dann kurz vorm Ziel wirklich mit einem Crash in einem Fischerboot landet. Ich finde das so eine wahnsinnig bewegende Geschichte. Das mag ich total gerne.
Mhm. Ja, das finde ich auch toll. Ich habe es auch hier auch in echter Form, also nicht nur digital. Ich kenne Boris Herrmann sogar auch persönlich. Und ja, das ist eine Geschichte gewesen. Also seine Vendée Globe-Umrundung dieses Jahr, wo er plötzlich sogar in Führung war.
Ganz lange sogar, ja.
Ja, also das ist ja immer noch nicht klar, wie das möglich war, weil er hat Radar, das Fischerboot müsste Radar haben und es gibt einfach dieses Gerücht, dass Fischerboote häufig sämtliche Anlagen an Bord ausschalten, damit die anderen Fischer nicht rauskriegen, wo die gerade fischen, wenn die nämlich einen großen Fischschwarm gefunden haben. Das ist so eine Erklärung, warum das eventuell passiert sein könnte. Und das ist natürlich extrem tragisch, also gerade wenn so ein großes Rennen, das berühmteste im Moment Segelrennen der Welt, wenn das so endet, ist natürlich bitter.
Ja, und das ist, also ich habe mit Boris natürlich da auch gesprochen, der konnte ehrlich gesagt die ersten Monate danach dann nicht mal drüber reden. Mhm. Das war, glaube ich, echt so ein Schockerlebnis. Trotzdem finde ich ja, also ich hätte ja an der Stelle kurz vorm Ziel mein Boot total kaputt, Segel zerfetzt, hätte ich ja gesagt, so, das war's jetzt. Und der ist aber ja wirklich dann irgendwie noch weiter gehumpelt, quasi bis ins Ziel. Und das finde ich immer, das ist bei diesen Abenteuerautoren so faszinierend. Das sind einfach Leute, die haben einen Wahnsinnswillen und ein Wahnsinnsdurchhaltevermögen. Das fasziniert mich immer wieder, wenn wir mit solchen Menschen Bücher machen.
Was ist das nächste Buch, was du uns empfiehlst für Weihnachten?
Was ich auch total gerne mag, ist Running Wild in Afrika.
Oh ja, ich liebe es. Ich finde die beiden halt auch so gut.
Ja, genau, mit Raphael Fuchsgruber und Tanja Schönenborn, die 1000 Kilometer durch Namibia gerannt sind.
Genau, durch die Namib-Wüste bei irgendwie 30 Grad aufwärts.
Genau. Durch die Namib-Wüste bei entsetzlicher Hitze und totaler Trockenheit und nachts wird es da total kalt. Namibia ist eins meiner Lieblingsländer, deswegen kann ich das gut nachvollziehen und ich würde aber, glaube ich, niemals auf die Idee kommen, 1000 Kilometer dort zu rennen.
Nee.
Also, teilweise marschieren die auch, also aber trotzdem eine irrwitzige Leistung, die die beiden da vollbracht haben und ist auch eins der total beeindruckenden Bücher, mit denen man sich super im Winter mal so ein bisschen in die Wüste beamen kann.
Also Raphael ist ja nun irgendwie Deutschlands bekanntester Wüstenläufer, aber dann lernt er eben diese übergewichtige, sagen wir lieber mehrgewichtige, das ist freundlicher, diese mehrgewichtige Bankkauffrau kennen, die so gerade angefangen hat, ein bisschen zu laufen und diese Frau explodiert quasi in ihrer Lauffitness und schafft es wirklich, unfassbare Distanzen zu laufen. Und ist mittlerweile eine der führenden Läuferinnen in Deutschland, also was zumindest ihre Beliebtheit und Bekanntheit angeht. Und dann hat sie das Buch Running Girls geschrieben, auch bei euch, was halt auch so wahnsinnig gut ist. Und Tanja Schönenborn ist für mich, ich bewundere die Frau zutiefst und finde sie ganz, ganz toll, hatte auch einen Podcast mit ihr. Und sie ist halt auch so wahnsinnig spannend. Und für alle, die laufen lernen wollen, würde ich sagen, kauft euch Bücher von entweder von Raphael oder eben von Tanja Schönborn.
Also ich teile deine Euphorie, was Tanja betrifft. Das ist eine wahnsinnig tolle Frau und die macht auch tolle Laufseminare. Also ja, ganz großartig. Raphael macht das aber genauso gut. Der ist zwar ein paar Jährchen älter, aber der macht das auch mit einer unglaublichen Gelassenheit. Und die haben ja auch so einen, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, diesen Little Desert Runners Club. Da coachen sie Leute, die so Ultraläufe machen wollen und nehmen die dann mit auf irgendwelche Ultralauf-Events und begleiten die dann auch dabei, wenn die dann blutige Blasen an den Füßen haben und nicht mehr wissen, wie sie den nächsten Tag überstehen sollen. Also das machen die zwei wirklich total super.
Finde ich auch. Also das ist so von den aktuellen Büchern, muss ich auch sagen. Also die beiden, die zu lesen und mitzukriegen und auch Filme von denen zu gucken. Es gibt eine riesen Doku über diese Namib-Wüste in der ARD-Mediathek. Ganz großartig.
Das stimmt.
Ja. Nadja, das nächste Buch. Wir klatschen die hier durch, du Wahnsinn.
Was ich auch super finde, ist Held über Nacht von Melvin Fink.
Genau.
Ein ganz junger Segler, der bei einer Atlantiküberquerung, ja, sagen wir mal, eine sehr mutige, manche sagen auch tollkühne Entscheidung getroffen hat und bei einem Sturm, der aufgezogen ist, sozusagen als einziger gesagt hat, mir doch egal, ich segel weiter.
Ich segel vorweg quasi.
Genau. Ja. Und damit hat er natürlich sich dann wirklich einen Vorsprung erarbeitet und hat vor allem die Öffentlichkeit gewonnen für dieses Rennen. Und das finde ich so wichtig. Wir machen ja viel im Wassersportbereich. Und das ist gar nicht so einfach, sowas schön zu erzählen und die Leute auch da mitzunehmen, weil man das auch nicht so kennt aus Filmen oder so. Weil die meisten Segler sind ja irgendwie da mehr oder weniger allein da draußen unterwegs und haben nicht immer noch ein Kamerateam dabei. Deswegen ist das für mich so ein Thema, das finde ich echt spannend, sich da rein zu versetzen. Und bei Melvin finde ich halt das toll, dass der so jung ist und dann schon so ein Abenteuer da hinlegt.
Ja, sagenhaft. Ich weiß gar nicht, wie alt ist der? Der ist vielleicht 20, ne?
Ich glaube, ja, überhaupt. 18, 19, ja, sowas irgendwie. Ja.
Und macht bei der Mini-Transat mit, das ist schon mal generell ein heftiges Ding. Du bist auf einem relativ kleinen Boot unterwegs, alleine über den Atlantik und auch mit ihm habe ich einen Podcast gemacht. Die sind ja teilweise Tage und Nächte wach, weil einfach es so heftiges Wetter ist, dass an Schlaf gar nicht zu denken ist allein, trotz Autopilot und allem. Und dann kriegen die Halluzinationen und schwerste Entbehrungen und das ist eben auch alles in seinem Buch nachzulesen. Also Melvin Fink finde ich auch zutiefst bewundernswert. 20 ist der Junge. Wenn ich mir überlege, welche Reife ich in dem Alter hatte, ich war zu gar nichts in der Lage. Also ich hätte ja nichts machen können. Und dann gibt es diese neue Generation, die dann plötzlich, also wirklich über sich hinauswachsen. Finde ich ganz, ganz, ganz bewundernswert.
Da gibt es auch übrigens demnächst, das kann man aber jetzt noch nicht kaufen, aber demnächst gibt es auch noch mal ein tolles Buch von Jessica Watson, die mit 16 alleine nonstop um die Welt gesegelt ist. Und deren Abenteuer wird jetzt in einem Netflix-Film verfilmt. Und
ach,
dazu
wow,
bringen wir das Buch dann im Frühling noch mal auf den Markt. Und das ist auch ein total spannendes Abenteuer. Das heißt dann True Spirit, das Buch. Kann ich jedem jetzt schon ans Herz legen. Und Jessica Watson, die habe ich natürlich auch kennengelernt. Wir haben mit ihr dann eine Promotion-Tour hier gemacht in Deutschland. Eine total spannende junge Frau. Und was ich da immer total bewundert habe, die hat mit 12 oder 13 hat sie beschlossen, sie will alleine um die Welt segeln. Und dann hat alle Welt gesagt, klar,
genau,
klar Mädel, machst du.
Forget it.
Und dann hat sie das aber total, die hat echt nichts anderes mehr gemacht. Die ist gesegelt, bei allen mitgesegelt, die sie finden konnte. Dann hat sie ihr eigenes Boot irgendwie zusammengeschustert. Und dann ist sie mit 16 los und ist, ich glaube, in der ersten Nacht mit einem Containerschiff kollidiert.
Ja.
Und ihr Boot war komplett im Eimer. Mhm. Und ich glaube, die meisten Menschen hätten dann gesagt, okay, das lasse ich jetzt mal lieber. Und sie hat gesagt, ist doch super, weil der Worst Case, das Schlimmste, was passieren kann, ist mir in der ersten Nacht passiert. Ich fahre jetzt zurück, mache mein Boot wieder heil und dann fahre ich wieder los, weil so schlimm wird es nie mehr werden.
Und das mit 16, weißt du? Das
ja,
ist total,
irre.
Total irre. Und auch was für coole Eltern sie hat, die gesagt haben, okay, mach, wir haben Vertrauen, du schaffst das. Ja, das machen ja auch nur wenige Eltern, denn mit 16 kannst du ja deinem Kind auch sagen, nee, machst du nicht. Die Eltern haben gesagt, doch, mach mal.
Ja, also ihre Mutter war mit auf der Pressereise und die hat gesagt, naja, also Sorgen gemacht haben sie sich natürlich schon, aber
Klar.
sie hat gesagt, wir hatten gar keine Chance.
Ja, die ist so willensstark, ne?
Also,
Gegen so Kinder kommst du
genau.
nicht an. Ich glaube, also so war ich auch ein
Genau.
bisschen, aber ich hatte nicht so verrückte Ideen wie einmal allein um die Welt zu segeln. Das hat die übrigens 2010 gemacht. Ja, ist schon eine Zeit lang her und sie hat damals 210 Tage gebraucht.
Ja, genau. 210 Tage und alleine nonstop.
Der ist doch verrückt, weil Boris Herrmann hat jetzt 80 gebraucht.
Na, der hat auch ein bisschen
Weißt du?
schnelleres
Anderes
Boot.
Boot, ich weiß, er kann auch Folgendes, aber ich meine, schon 80 Tage ist ja völlig verrückt alleine auf den Weltmeeren und dann ist so eine 16-Jährige 210 Tage unterwegs
Aber
allein.
die wandeln ja auch alle auf den Spuren unseres alten ersten deutschen Weltumseglers Wilfried Erdmann. Dessen Bücher sind ja auch total spannend zu lesen, weil sie einem auch nochmal so einen Eindruck vermitteln, wie das damals war. Also ich meine, ich will jetzt nicht die Leistungen von Jessica Watson oder Boris Herrmann irgendwie schmälern, aber die haben ein Satellitentelefon, die können ein bisschen Kontakt halten zur Außenwelt. Das gab es ja zu Zeiten von Wilfried Erdmann alles nicht. Der ist ja da ohne alles und ehrlich gesagt auch ohne richtig segeln zu können, einfach mal los. Und
Mit 17 übrigens
ja,
auch,
genau,
ne?
auch ganz früh schon.
Ja.
Ich glaube, erst ist er mit dem Fahrrad nach Indien geradelt und dann hat er das mit dem Segeln
Ja, der war so ein
gestartet.
Freak.
Und der
Ja,
ist ja,
ein
genau, und
absoluter
der ist
Freak.
ja einmal um die Welt und dann hat er dann ein paar Jahre später ja gesagt, jetzt mache ich das Ganze nochmal gegen den Wind, also in der anderen Richtung. Auf so eine Idee muss ja
Ja,
auch erstmal
oh.
kommen.
Ja, und es ist ja auch kein Spaß gegen
Nee.
den Wind. Ne, muss man eben auch mal sehen. Also, das ist halt echt spaßbefreit. Also, ich bin einmal über den Atlantik gegen den Wind gesegelt. Das ist wirklich spaßbefreit. Ja. Das ist ein einziger Kampf. Jede Welle knallt dir, haut dir gegens Boot mit vielen Tonnen und es ist unglaublich. Und was man bei Wilfried Erdmann auch noch erzählen muss, der ist nämlich damals alleine, ohne einem Bescheid zu sagen, um die Welt gesegelt und kam dann zurück nach Deutschland und das hat ihm keiner geglaubt, bis die gesehen haben, welche Seepocken er an seinem Bootsrumpf kleben hatte. Haben die gesagt, die gibt es nur in der Südsee. Du hast das wirklich gemacht, Junge. Ist ja unfassbar. Ja, sonst hätte man ihm das gar nicht geglaubt. Hätte gesagt, nee, der ist ein Aufschneider.
Das stimmt, ja. Aber Gott sei Dank konnte das beweisen.
Ja, genau. Und den hatte ich ja auch im Podcast. Und er ist mittlerweile ja über 80. Und also so ein Typ, das ist ja einmalig. Also auch weltweit einmalig, dass einer so ein Leben quasi aus dem Nichts, ohne richtig segeln zu können, auf so einem 6 Meter oder 7 Meter noch was Boot um die Welt segelt. Eigentlich gibt es das gar nicht. Und er hat es trotzdem gemacht. Und das, ja, das
Aber
ist
ich kann dir jetzt auch noch ein
unfassbar.
bisschen was zu, das ist jetzt aber eigentlich ja, also wirklich. Schon interner pur, aber ich kann dir was zu Wilfrieds Liebesleben erzählen.
Ich bin gespannt.
Wilfried macht jetzt noch mal ein Buch und zwar hat es den schönen Titel Ingeborg und das Meer. Das kommt im Frühjahr raus. Das ist ein Buch über Ingeborg von Heister und Ingeborg von Heister war die erste deutsche Frau, die den Atlantik überquert hat. Und Wilfried Erdmann hat sie zusammen mit ihrer Tochter in irgendeinem Hafen kennengelernt. Und diese Tochter ist Wilfrieds Ehefrau, Astrid Erdmann. Die haben sich damals kennengelernt und dann ist Wilfried aber erstmal um die Welt gesegelt und danach haben sie sich irgendwann mal wieder gesehen und irgendwann war es dann soweit. Und sozusagen seine Schwiegermutter, der setzt er jetzt nochmal ein Denkmal mit einem Buch über ihr
Oh, super.
Leben. Das finde ich auch eine sehr schöne Geschichte.
Oh, super schön. Aber sie ist ja gestorben, ne?
Ja, und das ist jetzt ein Buch, das quasi aus ihren Tagebucheinträgen und aus ihren Logbuchaufzeichnungen eben
Ah, okay, super.
zusammengestellt ist und von Wilfried kommentiert. Also ist schon auch eine spannende Geschichte.
Ja, wir machen hier ja nur Werbung für nächste Weihnachten. Was hast du noch im Petto für diese Weihnachten an Büchern?
Na, für diese Weihnachten habe ich natürlich noch zum Beispiel Eisabenteuer Einsamkeit, für die, die sagen, im Winter brauche ich trotzdem noch was, wo es mich fröstelt beim Lesen, von unserem Autor mit dem wunderbaren Namen Richard
Ja,
Löwenherz.
was einmal keiner glaubt, dass es kein Künstlername ist,
Nein,
ne?
die Eltern waren mutig.
Ja, oder? Ja, lass uns nicht darüber sprechen. Es ist für ihn nicht einfach.
Jetzt schwenken wir mal zum Fahrrad, damit wir nicht immer nur bei den Seglern sind. Der
Genau.
ist ja mit dem Fahrrad immer gerne in Sibirien, in irgendwelchen
Ja.
eisigen Gegenden unterwegs und beschreibt total schön, welche Menschen er da kennenlernt und was er da alles für Abenteuer erlebt. Ist also auch ein ganz großartiges Buch, kann ich auch total empfehlen.
Ich fand ihn im Podcast auch super. Also ein so ruhiger und gleichzeitig lebendiger Kerl. Ja, der also hier viele Vorträge hält und Vortragsreisen vor vielen Hunderten von Menschen macht und gleichzeitig es schafft, wochenlang alleine in Sibirien auf dem Fahrrad unterwegs zu sein, Menschen und Bären begegnet und einfach jemand ist, der wirklich ein ganz, ganz außergewöhnlicher Typ ist und der so mutig ist und wirklich Sachen macht, wo es tatsächlich voll an die Grenzen geht. Ja, also wenn er zum Beispiel irgendwo mit dem Fahrrad in der sibirischen Arktis unterwegs ist und es würde tauen, würde er nicht weiterkommen, weil man dann nicht mehr Fahrrad fahren kann. Nur als Beispiel. Dann wäre er ziemlich verloren. Also das heißt jetzt nicht, dass er direkt stirbt, aber da müsste er sich viele Wochen zurückkämpfen oder irgendwo hinkämpfen, wo wieder Menschen leben können überhaupt nur. Also solche Touren, da habe ich tiefste Bewunderung vor und eigentlich auch gar kein Verständnis, weil ich einfach die Kälte so sehr hasse.
Da haben wir was gemeinsam.
Ja, was Richard Löwenherz macht, er macht seinem Namen alle Ehre.
Das stimmt. Bei denen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, den hattest du, glaube ich, auch schon im Podcast, gibt es natürlich auch noch Jonas Deichmann.
Ja.
Der Cape to Cape geschrieben hat, auch ein faszinierendes Buch. Er beschreibt, wie er vom Nordkap ans Kap der Guten Hoffnung radelt. Mhm. Auch nicht gerade eine Strecke, die man mal so am Samstagabend zurücklegt. Also insofern auch Abenteuer genug, die man in einem Buch spannend nachverfolgen kann.
Ja, vor allem war das ja noch eine Tour, die heute gar nicht mehr möglich ist. Ne? Der ist durch Russland gefahren zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Das ist im Moment nicht so ratsam.
Und hat am Tag teilweise 300 Kilometer zurückgelegt. Das muss man sich mal vorstellen. Der fährt jetzt nicht ein Rennrad ohne Gepäck, sondern der ist komplett ausgerüstet. Und der hält ja auch mehrere Weltrekorde. Also der ist ja, die größten Strecken, die es auf der Erde gibt, hat er zurückgelegt. Also einmal ist er eben vom Norden nach Süden, also vom Nordkap zum Südkap, also in dem Fall Kap der Guten Hoffnung. Dann ist er einmal von Alaska nach Kap Horn geradelt und einmal von Portugal nach Sibirien. Also der hat die größten Strecken, die man auf dem Rad zurücklegen kann, zurückgelegt. Jedes Mal in Weltrekordzeit. Und ist anders drauf als viele andere Abenteurer, weil es ihm echt darum geht, der will so viel Strecke wie möglich machen und geht komplett an seine körperlichen Grenzen und damit natürlich auch an seine mentalen Grenzen. Und das ist ein harter Hund. Also auch zutiefst bewundernswert, was der schafft.
Ja, also das ist ja bei unseren ganzen Abenteuerautoren, also die meisten machen wirklich, sagen wir mal, die gehen wirklich an Grenzen. Mhm. Also auch sowas, wir haben zum Beispiel mit Stefan Klowatz The Wall Ride gemacht. Ist ja auch, finde ich, auch ein super spannendes Thema. Stefan Klowatz ist ja eigentlich Kletterer, war einer der ersten Free-Solo-Kletterer, die ohne Seile und Haken irgendwie die Wände rauf und runter geklettert sind. Vollkommen wahnsinnig eigentlich. Der hat dann später viele große Expeditionen gemacht, hat auch bei uns ein total schönes Buch gemacht, das heißt Grönland Coast to Coast. Da sind die zu Fuß, also mit Skiern, haben sie Grönland durchquert. Aber dann hat er beschlossen, er muss jetzt mal was anderes machen. Ich meine, das war auch ein bisschen Corona geschuldet und hat mit seinem Kollegen zusammen beschlossen, sie radeln einmal mit den Mountainbikes quer durch die Alpen, Italien, Deutschland, Frankreich und machen drei Erstbesteigungen von großen Wänden und sie schleppen ihr ganzes Kletterequipment auf diesen Mountainbikes mit, was vollkommen irrwitzig ist. Dann haben die da so extra Wägen sich bauen lassen, die man da so dranhängt, so Anhänger mit dem ganzen Krams da drauf. Und das ist ja tonnenschwer, weil die klettern ja dann so 1000 Meter Wände, da brauchst du ja ohne Ende Equipment.
Ja, allein die Seile wiegen ja schon.
Genau, und die Haken und was du da alles so brauchst. Und da waren die auch wochenlang unterwegs. Sie hatten ganz oft schlechtes Wetter. Also ich habe es immer ein bisschen mitverfolgt. Und saßen da in ihren winzigen Zelten, klitschnass mit ihren Fahrrädern. Und dann immer, also das waren ja keine E-Bikes, das waren ganz normale Mountainbikes. Mhm. Und damit wirklich die Pässe rauf und runter wie die Wilden. Und dann noch dieses Klettern, das ist ja so eine Doppelbelastung, die musst du auch erstmal aushalten können.
Ja, und hinzu kam, dass Stefan Klowatz im Vorfeld Herzprobleme diagnostiziert bekommen hat.
Ja, der hatte kurz vorher eine Herz-OP. Der ist ja Red Bull-Athlet und trainiert in dem Red Bull-Leistungszentrum. Und die haben irgendwie festgestellt, der mit seinem Radtraining, der kommt irgendwie nicht an die Leistung ran, die sie eigentlich von ihm erwartet hatten. Und dann haben sie ihn irgendwann mal genauer untersucht, nachdem er trainiert und trainiert und trainiert hat. Es wurde irgendwie nicht besser. Und dann haben sie festgestellt, dass er ein Herzproblem hat und hat eine Herz-OP gehabt, ein halbes Jahr ungefähr, bevor er dann die Tour gestartet hat.
Ja.
Er hat das aber ganz gut verkraftet.
Ja, muss man psychisch auch hinkriegen, ne?
Ja.
Also sich klar machen, erstens, wir werden älter und zweitens, eine Herz-OP ist nicht ohne und danach dann diesen Wallride zu machen. Das finde ich auch mental beeindruckend. Aber es ist wieder ein Beweis, dass diese Extremabenteurer wirklich, das sind Mentalmonster. Ja, also davon, wo die Fußballer immer von reden, so Thomas Müller und so, der ist wahrscheinlich auch ein Mentalmonster. Aber das sind diese ganzen Typen auch.
Ja, das stimmt, aber das musst du ja am besten wissen, weil du bist ja eigentlich auch so einer.
Nee, du, ich empfinde mich so nicht. Ich mache, bei mir ist das irgendwie immer nur Spaß. Von außen sieht das anders wahrscheinlich aus, aber also im Vergleich zu Jonas Deichmann oder so. Du, ich paddel einfach immer nur so lange, wie ich kann und will. Und wenn ich nicht mehr kann, gehe ich an Land, schlag mein Zelt auf, mache einen Kocher an und fertig. Ja,
Naja,
und das
aber wenn
ist
du.
für mich eine Freude meist.
Ja, aber wenn du sowas machst wie hier bei Laufschuh gegen SUP oder so, da habt ihr euch ja schon ein bisschen gechallenged und also
Auf
ihr
jeden Fall,
schlaft ja
klar.
da auch nicht gerade im Fünf-Sterne-Hotel.
Nee, das stimmt. Das war eben mit Philipp Jordan, aber das ist eben ein Bruder im Geiste. Und wir haben uns gegenseitig halt auch so angestachelt mit unserer Art, dass das wirklich gut war. Und dazu hatten wir auch Begleitung, die eben auch gut drauf war und uns mental total gut unterstützt hat. Und somit ging das, dass wir jeden Tag einen Marathon machen konnten. Ne? Ich eben auf dem Wasser, er an Land. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte auf der Elbe eine relativ gute Strömung. Also ohne Strömung wäre das schon mal sehr viel krasser für mich gewesen. Also da muss ich sagen, da ist Philipps Leistung tatsächlich höher als meine einzustufen, eindeutig. Wirklich, also ich mache mich jetzt hier nicht kleiner und schlechter, als ich bin, sondern das ist echt so.
Ich
Also,
finde
was
schon.
Philipp Jordan da gerissen hat, schon krass.
Ja, aber ich finde, was ihr beide da gemacht habt, ist schon auch ein spannendes Abenteuer und auf jeden Fall ein Buch, das auch viel Witz und Charme hat.
Ja, also Witz hat es auf jeden Fall. Laufschuh gegen Sub heißt das Buch.
Genau.
Philipp Jordan ist ja auch Künstler und hat unglaubliche Zeichnungen. Der ist so ein Allround-Typ. Wir haben dann ja auch so ein Lied gemacht, ein Rap. Also jeder musste einen Rap texten und so weiter und einen Schlager und was wir uns alles ausgedacht haben an Challenges, die dann eben bei Facebook bewertet werden mussten. Aber Philipp hat, glaube ich, alle gewonnen. Ich glaube, du warst die Einzige, die mir für mein Lied einen Plus gegeben hat, weil es nicht ganz so niveaulos war. Aber nein, das war ein Riesenspaß. Ehrlich, das ist nichts im Vergleich zu 300 Kilometer Radfahren oder irgendwie mit irgendwelchen Bären Kontakt haben oder Stefan Glowatz 1000 Meter Wände hochkraxeln. Echt nicht. Also wirklich nicht. Was ich mache, ich habe immer das Gefühl, ich mache eigentlich nur Spaß. Es macht mir ja immer Spaß. Es ist ja so ein bisschen Lebensmotto bei mir. Es soll irgendwie Freude machen und nicht zu schwer sein und dann bin ich dabei und so mache ich das immer.
Ja, aber ich glaube, also ich habe ja ganz viel mit den Abenteuerautorinnen und Autoren zu tun und die haben alle Spaß an dem, was sie
Ja,
tun. Also die
wahrscheinlich.
gehen an ihre Grenzen und bei manchen sind die Grenzen einfach weit entfernt von etwa dem, wo meine Grenzen sind. Und das brauchen die auch, dass sie an ihre Grenzen gehen. Aber das ist auch irgendwo eine Leidenschaft. Und ich glaube, das ist sowas, was man im Leben braucht und was einem auch gut tut. Aber wir haben auch ein übrigens, wie ich finde, total spannendes Buch gemacht. Das ist jetzt gar nicht nur für Abenteurer, sondern auch für Menschen, die irgendwie mal länger im Ausland gelebt haben. Das hat den schönen Namen Wieder da und doch nicht hier.
Ganz tolles Buch.
Und das beschreibt, was das eigentlich mit einem macht, also wenn man so lange irgendwo auf einer Expedition ist oder man macht so eine verrückte Tour oder man lebt im Ausland und irgendwann kommt man wieder zurück und kommt zurück in dieses normale Leben. Und das ist wahnsinnig schwierig oft,
Ja.
sich da wieder so richtig reinzufinden und auch zu sagen, wie komme ich denn damit jetzt wieder klar und wie mache ich das, dass ich da das Leben trotzdem wieder genießen kann und wenn ich ständig das Gefühl habe, mir fehlt hier was.
Ja,
Auch ein ganz spannendes Thema.
hatte ich natürlich auch zum Podcast, habe ich mich so wiedererkannt. Also ich komme gerade aus Algerien zurück und war jetzt wirklich sehr lange wieder unterwegs und genieße immer so die ersten Tage, selbst im Winter jetzt in Deutschland. Und dann verleppert sich das relativ schnell und ich wünsche mich schon wieder weg. Es ist,
Ja, das kenne ich auch. Ich habe ja auch viel im Ausland gelebt und mir ging es immer wieder so. Also ich fand es oft schwierig, wenn man
ja.
zurückkommt und dann auch wieder mit der Mentalität klarkommen muss, die dann doch eine andere ist hier in Deutschland. Das ist manchmal schon ein bisschen anstrengend. Also.
Ja, gestern fuhr ich mit dem Fahrrad durch Hamburg. Es war spät abends, es war wirklich nichts auf den Straßen los. Und natürlich halte ich nicht an der roten Ampel an, wenn keiner da ist. Auch noch in so einer kleinen Seitenstraße. Und da geht so ein Typ, der ist vielleicht 25 über die Straße und schreit mich an, ey, ist rot. Wo ich so denke, ja, welcome to Germany.
Ja, das geht mir auch oft so. Also wenn wir irgendwie länger in Australien oder so sind, wo die Leute, weiß ich gar nicht, einfach einen sehr freundlichen Umgang miteinander
Ja, viel
haben.
wohlwollender, so diese Welcoming Culture, ne,
Genau.
die ist in Deutschland leider nicht ganz verloren gegangen, aber zumindest sie wird nicht gefördert.
Ja, das stimmt. Da müssen wir noch ein bisschen dran
Ja.
arbeiten. Aber ich finde ja, also um nochmal auf unsere Leser und Leserinnen zurückzukommen. Je mehr man Spaß dran hat, sich auch in diese fremden Welten und wenn es durch ein Buch ist, einfach mal reinzuversetzen, ich glaube, desto offener wird man auch für das, was andere Kulturen in unserem Leben hier so mitbringen.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin natürlich auch totale Leseratte und freue mich über die ganzen Bücher und verschlinge die und tauche so gerne in diese Welten ab. Bücher sind sowas Wertvolles und es ist schön, dass selbst in der digitalen Zeit sie nicht völlig untergehen.
Das werden sie auch nicht tun.
Nee.
Man kann sie ja auch digital lesen.
Ja, genau. Aber weißt du, wir hängen natürlich alle so viel an Handys rum, dass ich auch bei mir merke, ich lese weniger als früher.
Ja, das stimmt, aber ich genieße es immer noch total, einfach ein gedrucktes Buch auch
Ja.
in der Hand zu haben
Ja,
abends und
total.
nicht auf den Bildschirm zu starren, sondern mich gemütlich in irgendeinen Sessel zu kuscheln und zu lesen und so ein bisschen zu sagen, jetzt bin ich so in meiner eigenen Welt und nicht in der des Internets und nicht in der Social Media
Ja,
Welten,
absolut.
sondern einfach in meiner ganz alleine, in meiner eigenen. Ich glaube, das brauchen wir alle immer mehr,
Ja,
dass wir auch
ja,
mal
ja.
solche kleinen Fluchten uns bereithalten und sagen, mit einem guten Buch und gemütlich eingekuschelt, paar Kerzen an jetzt vor Weihnachten. Das ist doch eine super Geschichte.
Schönes Schlusswort, Nadja. Leute, holt euch Bücher, macht euch gemütlich, lest und erkundet die Welt. Nadja, vielen Dank.
Gerne.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.